freuen uns, dass ihr heute hier seid. Genau, es soll heute um den Begriff der multidirektionalen Erinnerung gehen. Wir möchten eigentlich gern einen Raum für Fragen zum Verhältnis von Erinnerungspolitik, Solidarität, Beziehungen von Rassismus, Kolonialismus und Antisemitismuskritik öffnen. Diese Fragen werden gegenwärtig manchmal sehr zugespitzt verhandelt. Wir haben den Anspruch, dass wir uns darüber verständigen, welche Formen der Zuspitzung emanzipatorisch wirken können, welche Radikalisierungen kritisch produktiv sind und welche Spaltungen die Hierarchisierung von Leiden, die Konkurrenz von Gedenken vorantreiben und sich damit in den multiplen Krisen verstricken, die für die gegenwärtige Faschisierung symptomatisch sind. Und deswegen freuen wir uns besonders darüber, dass Felix Axter heute zu uns gekommen ist. Felix, du arbeitest am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin und bringst eine besondere Expertise mit für genau die Fragen, um die es heute gehen soll, also das Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus in der Geschichte und Theorie. Schwerpunkte sind außerdem Kolonialgeschichte, Erinnerungspolitik, Mediengeschichte. Genau, deswegen ist das ein super, dass du da bist. Aus dem Podium sitzt neben mir außerdem Philipp, den manche kennen mögen, aus dem Umfeld der Oval Office bei Bochum, Bochumer Orga des Christopher Street Day. Philipp wird also auch, nicht allein, aber auch queerpolitische Fragen einbringen an diesem Abend. Außerdem, viele hier im Raum kennen mich, aber nicht alle. Ich komme aus dem Nordpol-Umfeld, arbeite mit Radio Nordpol zusammen, unter anderem an der Dokumentation des Prozesses gegen die 5 PolizistInnen, die Mohamed Lamine Dramé am 8. August 2022 getötet haben, ungefähr 200 Meter von diesem Ort entfernt, oder 300. Also von dem Ort entfernt, an dem wir gerade sitzen. Und das heißt auch, dass dieser Abend mehrheitlich von Menschen, die in der Wissenschaft arbeiten und aus der Wissenschaft kommen, bestritten wird. Und wir freuen uns, wenn ihr uns darauf hinweist, dass es irgendwo Verständnisschwierigkeiten gibt oder wir irgendwie Begriffe benutzen, die vielleicht irgendwie nicht verständlich sind oder so, dann könnt ihr das einfach direkt sagen. Also das ist total okay, uns direkt zu unterbrechen, wenn es irgendwo sozusagen vielleicht ein Wort gibt, das man nicht versteht oder so, dann dann erklären wir es oder versuchen es. Ich will aus dem Grund ganz zu Beginn ganz bloß ein paar Sätze sagen dazu, was überhaupt multidirektionale Erinnerung ist, weil das ja der Ausgangspunkt ist, der Begriff, von dem wir ausgehen für heute, weil ich nicht sicher sein kann, dass ihr das überhaupt alle kennt, das Konzept. Dann machen wir ein Podiumsgespräch. Du beginnst mit einem Input, Felix, und dann sozusagen führen wir ein Gespräch hier und dann öffnen wir das. Wir hatten uns vorher eigentlich überlegt, dass wir von der Oval Office Bar lernen wollten, aber jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob das sinnvoll ist. Also wir wollten eigentlich sozusagen eine Mischform anbieten, sodass ihr klassischerweise Fragen stellen könnt, wie das so üblich ist, einfach. Gefördert werden wir vom Programm Demokratie Leben, da an dieser Stelle auch ein Dank, manchmal ein Selbstläufer, aber im Moment frage ich mich manchmal, ob das eigentlich ein Selbstläufer sein sollte, weil ja eigentlich die Frage überhaupt ist, ob solche Initiativen in den nächsten Jahren in der Zukunft noch gefördert werden, die sich für Demokratie, Gleichheit und gegen strukturelle Diskriminierung und Gewalt einsetzen. Was ist also eigentlich multidirektionale Erinnerung? Warum haben wir vorgeschlagen, dass wir diese zugespitzten Debatten im Grunde versuchen wollen, von der Perspektive aus zu adressieren? Der Begriff multidirektionale Erinnerung geht auf Michael Rothberg zurück. Das ist ein US-amerikanischer jüdischer Literaturwissenschaftler. Er hat ihn vor ungefähr 15 Jahren geprägt mit einem Buch, das den gleichnamigen Titel trägt, Multidirectional Memory. Erst 2021 erschien die deutsche Übersetzung. Felix hat diese Übersetzung mitinitiiert, zusammen mit anderen und zusammen mit Jana König ein Nachwort für die deutsche Ausgabe beigesteuert. Und wir haben gewissermaßen Felix gebeten, da sozusagen die Anknüpfungspunkte zu finden für unser Gespräch, weil dieses Nachwort der deutschen Ausgabe nochmal spezifisch bundesdeutsche erinnerungspolitische Punkte benennt und auch in Beziehung setzt zur spezifisch bundesdeutschen Migrationsgesellschaft. Die ist ja anders gelagert als jetzt zum Beispiel in einem US-amerikanischen Kontext. Genau, was hat Rothberg gemacht? Der interessiert sich für ein Verhältnis von postnationalsozialistischer und postkolonialer Erinnerung, also immer um die Frage, wie sind die miteinander verbunden. Und er fragt danach, das ist der Ausgangspunkt, warum wir immer so etwas wie, was man nennen kann, Opferkonkurrenzen beobachten. Also dass es sozusagen das Problem geben kann, dass durch das Gedenken einer Gewaltgeschichte, beispielsweise einer kolonialen Gewaltgeschichte, Geschichte, eine andere aus dem Blick verloren geht. Und dass es sozusagen die, so eine Vorstellung davon geben würde, dass es sozusagen immer begrenzte Ressourcen geben würde. Also, dass man nicht genug Zeit, Aufmerksamkeit oder Ressourcen hätte, um die vielen sozusagen gleichzeitig existierenden und nachlebenden Gewaltgeschichten sozusagen zu reflektieren. Und Rothberg hat sozusagen setzt damit ein zu sagen, dass das nicht stimmen würde oder dass es eigentlich anders, dass man das Problem eigentlich anders beschreiben müsste, weil diese Gewaltgeschichten sowieso miteinander verbunden sind und die Frage immer ist sozusagen, wie kriegt man das überhaupt in den Blick? Und ich denke, oder unsere Überlegung ist so ein bisschen, dass im Dortmunder, spezifisch Dortmunder bewegungslinken Umfeld, ja, man auch sagen könnte, okay, es gibt ja jetzt eine lange Auseinandersetzung und ein langes Kampf darum eigentlich, erinnerungspolitisch sozusagen Widerstandskämpfe zusammenzudenken und die Beziehungen sichtbar zu machen. Wir haben in Dortmund ja jedes Jahr eigentlich mindestens 4 Anlässe, derer wir jedes Jahr gedenken, und zwar den Mord von Thomas Schulz durch Neonazis am 28.03.2005, dann immer regelmäßig ungefähr eine Woche später den NSU-Mord an Mehmet Kubaschik am 4. April, der am 4. April 2006 ermordet wurde, und dann der Tod von Osman Sey durch Polizeigewalt am 7. Juli 2012 und den von Mohamed Lamine Drami 2022. Und ich würde sagen, nicht, dass das immer einfach wäre oder so, aber es gelingt schon oder der Anspruch ist schon, in Gedenken an diese 4 Menschen und die Geschichten, die damit zusammenhängen, die Verschränkung von Faschismus und Rassismus, von Kolonialismus und Polizeigewalt, ableistischer und vergeschlechtlicher Gewalt in ihrer Verschränkung, man könnte auch sagen, in ihrer Intersektionalität verständlich zu machen. Und in dieser Hinsicht ist Erinnerungspolitik Widerstand. Und ich glaube daran, dass jedenfalls, das können wir auch diskutieren, wäre unsere Einschätzung, halten diejenigen, die dieses Gedenken jährlich organisieren, auch fest, weil es sozusagen von der Erkenntnis ausgeht, dass von der Erkenntnis der Gewalt ausgeht, die einigen das Leben kostet, aber sozusagen strukturell damit verbunden immer vielen fortdauernder Gewalt aussetzt. Ein Beispiel, das Rothberg bemüht, das viel zitiert ist, ist zum Beispiel der 8. Mai 1945, auch in diesem Raum oder im Vorgängerraum hat es da, glaube ich, schon mal einen Sektkorken gegeben. Der 8. Mai 1945 in Erinnerung an eine Szene, die Verwiesenheit der Befreiung von Faschismus und der Manifestation von Kolonialgewalt betrifft. Also wir, könnte man so sagen, ne, in europäischen Ländern, aber auch bis sozusagen hier in diesem Raum, ist der 8. Mai eigentlich ein Tag der Befreiung, sozusagen eine bestimmte Gedenkpolitik damit auslöst. Er löste aber in Frankreich durch Frankreich kolonisierten Algerien koloniale Befreiungsbestrebungen auf und es massiv von der französischen Kolonialmacht niedergeschlagen wurde. Sozusagen ist auf eine unheimliche Weise sind da auch antifaschistische und antikoloniale Befreiungskämpfe miteinander verbunden und nicht zu trennen. Genau. Und das sozusagen für den Moment. Gehen wir in die Diskussion über.
Herzlich willkommen auch von mir und vielen Dank für die Einladung an euch. Ich würde jetzt ganz kurz noch was zu dem Buch sagen von Michael Rosberg und würde dann aber vor allem über das Nachwort sprechen, was ich mit Jana König verfasst habe für die deutsche Übersetzung. Also vielleicht nochmal zu dem Buch, du hast es ja schon gesagt, also er bringt diesen Begriff in die Diskussion der multidirektionalen Erinnerung und das Buch, würde ich sagen, besteht so aus 2 Teilen. Das eine ist so ein konzeptioneller Teil, wo er diesen Begriff einführt und das passiert in der Einleitung und das Buch ist aber auch sehr quellengesättigt, kann man sagen. Also der Hauptteil des Buches sind eigentlich Lektüren, die er vornimmt. Und er erstellt, das nennt er selber so, er erstellt das Archiv der multidirektionalen Erinnerung. Und er arbeitet sich gewissermaßen an diesem Archiv ab. Und dieses Archiv beginnt mit Hannah Arendt, einer jüdischen Philosophin, also Überlebende des Holocaust, die in den 50er Jahren ihr Hauptwerk geschrieben hat, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Und es endet 2005 mit dem Film Caché des österreichischen Filmemachers Michael Haneke. Das heißt, Rosberg guckt sich wissenschaftliche Essays an, Romane, er ist Literaturwissenschaftler, aber eben auch Filme. Und diese Quellen, die er da benutzt, also was die auszeichnet oder die Gemeinsamkeit, ist, dass es da drin immer eine, wie du gesagt hast, eine Verstrickung gewissermaßen gibt von Nationalsozialismus und Kolonialismus. Und das findet mal mehr und mal weniger explizit statt. Bei Hannah Arendt zum Beispiel ist das ganz explizit. In diesem Buch gibt es drei Kapitel, also drei Hauptkapitel. Das eine heißt Antisemitismus, das zweite heißt Imperialismus und das dritte heißt Totalitarismus. Und das ist also für Rosberg, wenn man so will, der Gründungstext für das Archiv der multidirektionalen Erinnerung. Und das zieht er dann eben so durch die Jahrzehnte und interessiert sich eben immer für solche Äußerungen oder solche Werke, in denen eben diese Verknüpfung hergestellt wird. Und ich glaube, was er tatsächlich zeigen kann, also ein Schwerpunkt ist auf Frankreich, Frankreich von den 60er bis zu den 90er Jahren, das ist eigentlich so das Kernstück dieser Kapitel, würde ich sagen. Und ich glaube, was er ganz gut zeigen kann, ist zum einen, dass, also andersrum gesagt, der algerische Befreiungskampf beginnt Mitte der 50er Jahre und endet so ungefähr mit der Unabhängigkeit Mitte der 60er Jahre. Und das ist eine heftige Auseinandersetzung in Frankreich. Und viele Leute, die auch Überlebende des Nationalsozialismus waren, stellen eben diese Bezüge her, sagen zum Beispiel, es gibt jetzt wieder Lager in Algerien, da wird gefoltert und das sind teilweise dieselben, es ist teilweise dasselbe Personal, was in diesen Lagern foltert. Und Rosbergs These ist, und wie gesagt, ich glaube, er kann das ganz gut veranschaulichen, dass die Auseinandersetzung mit dem Kolonialkrieg eigentlich in Frankreich erst so etwas wie ein NS-Gedenken überhaupt hervorgebracht hat, ja? Also sozusagen über Bande, über den Kolonialkrieg. Und dann gerät es aber relativ schnell wieder in Vergessenheit, dieser Kolonialkrieg in Frankreich. Es findet relativ wenig Aufarbeitung statt und dann gibt es in den 90ern, gibt es dann Prozesse, zum Beispiel gegen Klaus Barbie, ja, der eine sehr wichtige Figur war, auch für Rosbergs These der multidirektionalen Erinnerung. Er war nämlich Polizeipräfekt, Polizeichef von Paris im Vichy-Regime, also im Nationalsozialismus. Und er ist dann auch, wenn ich das richtig erinnere, Polizei, und er kriegt einen Prozess in den 90er Jahren. Also es gibt einen Prozess gegen Klaus Barbie und in diesem Prozess, es geht in erster Linie um den Nationalsozialismus in diesem Prozess und sozusagen um die Verbrechen von Barbie im Nationalsozialismus, und in dem Prozess wird aber auch seine Rolle im Kolonialkrieg quasi wieder thematisiert, beziehungsweise seine Rolle als Polizeichef von Paris. Und es gab in den 60er Jahren eine Demo in Paris, also während des Krieges noch. Und da sind 200 Leute gestorben, die sind von der Polizei ermordet worden. Und er war der Polizeichef zu der Zeit. Das heißt, in dem Prozess in den 90er Jahren gegen Barbie, wo es eigentlich um den Nationalsozialismus geht, ploppt plötzlich der Kolonialkrieg wieder auf. Ja? Und das ist so eine Dynamik, die Rosberg interessiert. Und wo er dann eben sagt, dass das Gedenken an ein historisches Ereignis das Gedenken an andere befördert oder überhaupt erst hervorbringt. Und ich glaube, das ist vielleicht wichtig zu sagen, also dass dieser Begriff der multidirektionalen Erinnerung im Grunde nur ein Name ist, den Rosberg dann einer Praxis gibt, die schon lange existiert. Ja, also er findet jetzt nicht irgendwie was Neues, aber er konzeptualisiert das und bezeichnet das dann eben als multidirektionale Erinnerung. Und ich glaube, worüber wir auch vielleicht auch noch in der Diskussion sprechen können, das hattest du auch schon gesagt, also es gibt so ein utopisches Moment, würde ich sagen, in seiner Herangehensweise, also eben, was Jasmin schon sagte, lass uns doch mal so tun, als gäbe es keine Begrenzung von Ressourcen und von Aufmerksamkeit. Das ist natürlich fragwürdig, weil letztlich in der Gesellschaft, in der wir leben, also in der kapitalistischen Gesellschaft, gibt es natürlich diese Begrenzung. Das heißt, wenn man das jetzt auf die Praxis überträgt, aber da können wir vielleicht später noch zu kommen, stößt das ganz häufig an Grenzen, weil es eben zum Beispiel nur begrenzte Ressourcen gibt. Ja? Aber er sagt, lass uns das doch mal kurz ausklammern und versuchen sozusagen zu denken, als würde es diese Begrenzung nicht geben. So. Genau, das vielleicht noch zu dem Buch. Und jetzt komme ich zu der Frage, warum haben wir überhaupt diese deutsche Übersetzung initiiert? Also es gab so einen Initialmoment, wir waren auf einer Veranstaltung in Berlin und es ging um das Verhältnis von Rassismuskritik und Antisemitismuskritik. Und das war ein Vortrag, der total gut war und der sozusagen diese beiden Kritikformen so einander gegenübergestellt hat und die Frage gestellt hat, wieso reibt sich da eigentlich so viel und wieso knallt es da auch immer wieder? Und dann hat diese Gegenüberstellung eben so funktioniert. Es gibt die Antisemitismuskritik mit der starken Referenz der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, für die Adorno steht zum Beispiel. Und dann gibt es die Rassismuskritik, die eher aus der poststrukturalistischen Theorietradition hervorgegangen ist, wo dann Foucault eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ich denke, da hat er total einen Punkt gehabt, der Vortragende. Und trotzdem hatten wir danach so ein Unbehagen, und weil wir das Gefühl hatten, dass in dieser Gegenüberstellung ja eigentlich auch die ganze Zeit so eine Trennung reproduziert wird. Und das ist aber natürlich auch eine Praxis verdeckt, die in dieser Trennung gar nicht aufgeht, sondern die quer zu dieser Trennung steht. Also eine Praxis, wenn wir jetzt nochmal zu diesen Theorietraditionen kommen, eine Praxis, die von Anfang an, also es gab ja zwischen Poststrukturalismus und kritischer Theorie von Anfang an heftige Auseinandersetzungen, heftige Kämpfe, aber es gab von Anfang an ja auch immer Versuche, diese beiden Theorietraditionen miteinander zu verbinden. Ja? Und genauso gibt es natürlich antirassistische und anti-antisemitische Kämpfe, die sich immer schon verbunden haben. Und wir hatten das Gefühl, dass es vielleicht dieses Wissen um diese Schnittmengen, wenn man so will, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist. Und das hat sich auch ein bisschen mit unserer Wahrnehmung oder Beobachtung, also ich rede jetzt vor allem für die Wissenschaft, das hat sich ein bisschen mit unserer Beobachtung gedeckt, dass wir beide das Gefühl hatten, in den letzten Jahren gibt es eine starke Tendenz in der Wissenschaft, Rassismus- und Antisemitismusforschung zu trennen, zu sagen, das sind zwei verschiedene Disziplinen. Und es gibt auch immer große Vorbehalte oder auch viel Kritik, wenn man das irgendwie miteinander zu verbinden versucht oder zusammenzudenken versucht. Jetzt reproduziere ich auch eine Gegenüberstellung und eine Trennung, aber nichtsdestotrotz gibt es große Vorbehalte. Ja? Und also in zugespitzter Form läuft es dann auf so einen Relativierungsvorwurf hinaus. Und genau, da fiel uns dann Rosberg ein und wir dachten, vielleicht braucht es das jetzt für die Debatte. Und das war eigentlich dieser Initialmoment, wo wir uns dafür entschieden haben, die Übersetzung auf den Weg zu bringen. Und jetzt komme ich zum Nachwort, weil das steht, also was ich gerade sagte, steht nicht in dem Nachwort drin. Also in dem Nachwort, das heißt Multidirektionalität in Deutschland. Da haben wir versucht, dieses Konzept quasi auf den deutschen Kontext zu übertragen, beziehungsweise die Frage aufzuwerfen, was heißt das eigentlich, wenn man das auf den deutschen Kontext überträgt. Du hast es ja schon gesagt, also Rosberg kommt aus den USA, er ist ein jüdischer Literaturwissenschaftler und Holocaust-Forscher und ich würde jetzt mal ganz platt sagen, dass er sehr stark geprägt ist von den Auseinandersetzungen zwischen Juden, Jüdinnen und Afroamerikanerinnen in den USA. Also es gab eine lange Geschichte der Allianzen, der Bündnisse in der Bürgerrechtsbewegung und in den 80er, vor allem in den 90er Jahren kippt es dann ein bisschen und dann kommt es verstärkt zu Konflikten zwischen jüdischer Bevölkerung und afroamerikanischer Bevölkerung. Und ich glaube, dass das ein sehr starker Hintergrund ist für ihn, um dieses, also warum er dieses Konzept oder warum er sich überhaupt mit dieser Frage nach Verstrickung, Verknüpfung auseinandersetzt. Und ja, vielleicht ist es wichtig, das nochmal so im Hinterkopf zu behalten. Also er fängt zum Beispiel sein Buch mit einer Anekdote an. Da geht es um das Holocaust-Museum in Washington, das seit 1993, glaube ich, existiert und relativ kurz nach der Eröffnung kommt ein afroamerikanischer, ich kannte den gar nicht, Khaled Mohammed heißt der, ich glaube, der war auch Angehöriger der Nation of Islam, der guckt sich dieses Holocaust-Museum an und sagt danach, also zum einen fängt er an, den Holocaust, also den Holocaust in Europa gewissermaßen zu leugnen und er spricht dann von einem schwarzen Holocaust und der sei viel schlimmer gewesen und warum wird eigentlich diese Geschichte auf der Mall in Washington, wo jetzt dieses Holocaust-Museum steht, wieso wird das eigentlich hier nicht erinnert und thematisiert? Ja? Inzwischen gibt es ein Museum für afroamerikanische Geschichte und Kultur auf der Mall, aber als das Holocaust-Museum entstanden ist, gab es das noch nicht. Und das ist eigentlich die Anfangsepisode, von der Rosberg ausgeht. Also das nochmal ganz kurz zum Kontext von Rosberg. Und unser Versuch, das jetzt nach Deutschland gewissermaßen zu transferieren, da ging es natürlich ganz wesentlich um die Frage, wo stehen wir eigentlich gerade, an welchem Punkt stehen wir mit erinnerungspolitischen Auseinandersetzungen in Deutschland. Und wir haben da so mehr oder weniger, würde ich sagen, drei Felder aufgemacht, wo wir versucht haben, so eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Und das würde ich jetzt einfach mal so durchgehen. Jetzt muss ich mich kurz orientieren. Genau. Also, das erste Feld, das würde ich jetzt mal ganz platt einfach als Staatsräson bezeichnen. Also, ich finde wichtig zu sagen, dass das Holocaust-Gedenken in Deutschland jahrzehntelang, also in der Form, in der wir es heute kennen, nicht existiert hat. Ja, es wurde gewissermaßen von unten erkämpft, gegen eine Praxis des Verschweigens, des Verdrängens, aber auch gegen apologetische Tendenzen, das heißt NS-verherrlichende Tendenzen oder relativierende Tendenzen. Und ich glaube, was wir aber schon sagen können mit der Berliner Republik, also mit der Wiedervereinigung der Berliner Republik, wird das Holocaust-Gedenken zu einem Kernbestand eben der Berliner Republik. Also es gibt sozusagen sagen auch manche Kommentatorinnen, sie sprechen von einer Verstaatlichung des Holocaust-Gedenkens. Also das heißt, wir haben einen Kampf von unten, der irgendwann oben ankommt, dann gewissermaßen verstaatlicht wird. Und was hat das eigentlich für Effekte? Ja? Und es gab in der Geschichtswissenschaft, vor ungefähr 10 Jahren, fand ich eine ganz spannende Debatte unter dem Schlagwort das Unbehagen an der Erinnerung. Und da wurde genau das thematisiert. Ja? Also das Holocaust-Gedenken ist staatstragend geworden, Deutschland inszeniert sich oder wird als Erinnerungsweltmeister gehandelt und inszeniert sich bisweilen auch so. Es gibt den Begriff, auch ein kritischer Begriff, der Erinnerungsüberlegenheit. Also das war für uns, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, also diese Transformation einmal kurz zu benennen und nachzuvollziehen. Und das hat auch wiederum Auswirkungen, und das war das zweite Feld, was wir dann aufgemacht haben, das Feld der postmigrantischen Gesellschaft. Es gibt da auch eine Verknüpfung zwischen diesen beiden Feldern, dazu komme ich gleich. Also interessanterweise ist ja zeitgleich mit der Verstaatlichung des Holocaust-Gedenkens in der Berliner Republik, erkennt Deutschland an, 2000 ungefähr, rot-grüne Regierung, erkennt Deutschland an, dass es ein Einwanderungsland ist. Ja? Das wurde ja auch jahrzehntelang sozusagen nicht anerkannt. Jetzt gibt es diesen Modernisierungsmoment. Also sie sagen, okay, wir sind eine postmigrantische Gesellschaft, so wurde das zwar nicht genannt, aber und jetzt würde ich sagen, oder das wäre jetzt unser Punkt, aber da sind wir natürlich auch überhaupt nicht alleine mit, das haben auch schon andere gesagt, das kommt auch in dieser Debatte über das Unbehagen an der Erinnerung vor. Jetzt verschränkt sich gewissermaßen diese erinnerungspolitische Staatsräson mit der postmigrantischen Gesellschaft. Und zwar geht es um, aber das kennt ihr bestimmt auch alle, also wenn die Erinnerung an den Holocaust zum Selbstverständnis der Berliner Republik gehört oder ein Kernbestand ist, dann wird ja auch sehr häufig von Politikern oder von Repräsentantinnen gesagt, dass die Erinnerung an Auschwitz zur deutschen Identität gehört. Und das wird auch gerne gesagt in Debatten, wenn es zum Beispiel um Integration geht, ja? Also die sogenannte Integration von Geflüchteten. Das heißt, das haben Sina Arnold und Jana König in einem Text mal gesagt, dass das Holocaust-Gedenken eine Integrationsanforderung wird, ja. Also ein Regulativ, das über Zugehörigkeit entscheidet. Und der Punkt wäre jetzt einfach anzuerkennen, dass das Holocaust-Gedenken letztlich eben auch in Anspruch genommen wird für ein autoritäres, für ein repressives, für ein repressives Regulativ des Ein- und Ausschlusses in die deutsche Gesellschaft. Genau, und wir haben das im Nachwort resümiert mit einem Satz, den würde ich einfach kurz einmal zitieren. Das Holocaust-Gedenken wird bisweilen zu einer Art Leitkultur stilisiert und fungiert dabei als ein Ordnungsruf, der über Teilhabe und Zugehörigkeit entscheidet. Und wichtig finde ich vielleicht auch noch zu sagen, du hast es aber auch schon erwähnt, dass sich, wenn man jetzt anerkennt, dass man eine Einwanderungsgesellschaft ist oder eine postmigrantische Gesellschaft ist, dass es ja auch Auswirkungen auf die Erinnerungskultur hat, weil sich die historischen Bezüge verändern. Ja? Also, und weil so etwas wie Nationalkultur, also Nationalgeschichte in Frage steht. Das ist ganz interessant, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich habe das jetzt gerade auf der Zugfahrt hier nochmal gelesen, es gab vor einigen Monaten von Claudia Roth, hat die so ein Konzeptpapier rausgehauen. Ich habe jetzt den Namen vergessen, auf jeden Fall so ein, wie Erinnerungskultur in Deutschland in Zukunft gestaltet werden sollte. Und also bisher ist es ja so, also dass die staatliche Gedenkkulturförderung, das sind vor allem zwei Säulen, das ist der Nationalsozialismus und das ist die DDR-Diktatur. Und jetzt wollte Roth das erweitern um die Geschichte des Kolonialismus, die Geschichte der Migrationsgesellschaft, also auch Morde, rassistische Morde. Und der fünfte Punkt war dann irgendwie so Demokratiegeschichte. Und das ist heftig kritisiert worden, da sind wir auch wieder bei dieser Ressourcenfrage. Es ging natürlich um Ressourcen, also weil sie ganz klar gesagt hat, wir wollen das jetzt erweitern, aber die Ressourcen werden dieselben sein. Das heißt, am Ende wird dann irgendwo was wegfallen. Und es wurde aber auch inhaltlich kritisiert und unter anderem jetzt so von konservativen Leuten in Gedenkstätten oder hier dieser Hubertus Knabe, der glaube ich nicht mehr Gedenkstättenleiter von gerade vergessen, irgend so ein altes DDR-Gefängnis. Jedenfalls hat der dann gesagt, also natürlich müssen wir an einer Nationalgeschichte festhalten. Ja? Und die multikulturelle Gesellschaft mit diesen ganzen einzelnen Geschichten, das können wir jetzt einfach mal ein bisschen ausklammern. Wir brauchen weiterhin eine Nationalgeschichte. Also ich glaube, daran sieht man auch nochmal, dass es nach wie vor sehr umkämpft ist. Genau, und der letzte Punkt, das letzte Feld, was wir dann aufgemacht haben, ist das, was man vielleicht so als postkoloniale, postcolonial turn oder koloniale Konjunktur bezeichnen könnte. Also da finde ich wichtig nochmal zu sagen, dass die Kolonialgeschichte ja auch sehr lange keine, also nicht wirklich eine große Rolle gespielt hat in Deutschland. Also es gab natürlich immer Leute, die sich damit befasst haben. Aber ich denke, wenn man das sozusagen auf die gesamte Gesellschaft hochrechnet, hat das eigentlich keine Rolle gespielt sehr lange. Und das ändert sich aber in den 90er Jahren. Also ich denke, das hat viel mit der Rezeption der Postcolonial Studies zu tun, die in Deutschland so ab Anfang, Mitte der 90er rezipiert werden. Und es setzt dann eine rege Forschungstätigkeit ein, die aber auch in Aktivismus, diese ganzen Postkolonialgruppen entstehen. Und Kolonialismus wird plötzlich Thema. Und vielleicht irgendwie relativ nachvollziehbar, dass es in Deutschland dann auch sehr schnell eine Debatte gab, also dann vor allem ab Anfang der Nullerjahre, wie verhält sich eigentlich der Kolonialismus zum Nationalsozialismus? Und die Debatte, die heute als zweiter Historikerstreit so in den letzten Jahren sehr stark diskutiert wurde, die hat eigentlich, also ich würde sagen, die hat da eigentlich schon begonnen, also vor 20 Jahren ungefähr. Ja? Und das war aber eigentlich eher so eine auf die Wissenschaft beschränkte Debatte, also insbesondere unter Historikerinnen. Und auch die Debatte wurde damals schon teilweise sehr polemisch geführt und trotzdem fand ich die auch sehr produktiv, also es setzte eine rege Forschungstätigkeit ein, die hatte so einen stark interdisziplinären Charakter, das heißt die Holocaust-Forschung hat angefangen, sich mit der Kolonialismus-Forschung zu befassen und andersrum. Und ja, ich würde sagen, das war eine ganz produktive Debatte, trotz aller Polemik. Dann ist die so ein bisschen, ja, weiß ich gar nicht, ob man sagen kann, dass die eingeschlafen ist, aber die hat dann irgendwann, ist die so abgeebbt und dann haben alle so weitergemacht und vor sich hingeforscht und dann ist die quasi 2020 plötzlich wieder aufgeploppt in der Debatte um den...
Hier ums Eck? Ja, ist hier ums Eck.
Ja, Ruhrtriennale, genau. Also das, da ging es ja darum, Ruhrtriennale, da sollte der kamerunische Philosoph und postkoloniale Theoretiker Achille Mbemba eingeladen werden. Und dann gab es ja die Forderung, den wieder auszuladen. Und dann ist eigentlich das entstanden, was wir heute, glaube ich, den zweiten Historikerstreit nennen. Und wo es im Grunde genau um diese Fragen ging, wie hält sich jetzt eigentlich der Kolonialismus, wie verhält sich der Kolonialismus zum Nationalsozialismus? Und wenn ich vom zweiten Historikerinnenstreit spreche, dann sei vielleicht auch ganz kurz noch der erste Historikerstreit erwähnt, tatsächlich Historikerstreit, weil das, glaube ich, wirklich ausschließlich Historiker waren, die da diskutiert haben, zumindest ist mir keine Historikerin bekannt. Das war Mitte der 80er Jahre Und da haben konservative Historiker versucht, den Holocaust zu relativieren, indem sie gesagt haben, also den Holocaust zum Bolschewismus oder zu bolschewistischen Verbrechen ins Verhältnis gesetzt haben und dann auch so eine kausale Argumentation gemacht haben und gesagt haben, erst waren die bolschewistischen Lager und dann kam sozusagen Auschwitz. Und die Kausalverknüpfung war, dass der Nationalsozialismus im Grunde ein Versuch war, sich vor den bolschewistischen Verbrechen zu schützen. Also das ging jetzt nicht darum, dass sie gesagt haben, das war alles prima, aber es war schon so ein komisches Reaktionsmodell, was sie da so aufgemacht haben. Und sie haben dann auch, oder Ernst Nolte vor allem, hat den Begriff der asiatischen Tat geprägt. Ja? Also erst war die asiatische Tat, also das Verbrechen des Bolschewismus, und Auschwitz war quasi eine Fernwirkung davon. Das Ganze fand im Zeichen der Wende statt. 1982 kam Kohl an die Macht und er hat ja selber von einer geistig-moralischen Wende gesprochen. Es ging ganz klar darum, wieder ein positives deutsches Nationalgefühl herzustellen. Und ich denke, der Historikerstreit war die geschichtspolitische Variante von diesem Versuch, ein positives deutsches Nationalgefühl gewissermaßen jenseits von Auschwitz wiederherzustellen. Und jetzt spricht man vom zweiten Historikerstreit und es gibt Leute, die die postkoloniale Wende sehr stark kritisieren und eben auch sagen, es wird über diese postkoloniale Wende wird der Holocaust relativiert und die im Grunde, finde ich, so einen Kurzschluss machen und sagen, im Grunde passiert dasselbe wie in den 80er Jahren, nur jetzt eben von links und nicht mehr von rechts. Ja, jetzt versuchen Linke, also linke Postkoloniale versuchen jetzt den Holocaust zu relativieren. Da können wir uns auch gerne noch drüber unterhalten, aber dass diese ganze Koloniale oder dieser ganze Postcolonial Turn und Rosberg steht gewissermaßen für die postkoloniale Wende in der Holocaust-Forschung. Ja? Und der selber wurde auch kritisiert, also es gab auch Kritik an dem Buch, aber da kommen wir vielleicht auch noch zu, und es wurde auch gesagt, dass er im Grunde auch den Holocaust relativieren würde. Ja, das war jetzt so ein Schnelldurchlauf, was ich nicht erwähnt habe. Das wäre aber vielleicht auch noch wichtig zu sagen, wenn es um die Vermessung des gegenwärtigen Standes der erinnerungspolitischen Auseinandersetzung in Deutschland geht, ist natürlich der Aufstieg der AfD, ja, und der völkische Angriff auf die Erinnerungskultur, wenn man so will. Und das nochmal zusammengefasst, sind wir konfrontiert, glaube ich, eben damit, ja, also mit einem völkischen Angriff auf die Erinnerungskultur. Wir sind konfrontiert mit einer postmigrantischen Gesellschaft, mit der Diversifizierung von historischen Bezügen. Wir sind konfrontiert, oder vielleicht könnte man auch sagen, mit dem Anspruch, dass eben vielschichtige historische Ereignisse ihren Platz finden in der Erinnerungskultur, ja, die jetzt nicht eben nur mit dem NS zu tun haben oder auch nicht nur mit der deutschen Geschichte. Wir sind konfrontiert mit dem Anspruch, dass also die Verbrechen des Kolonialismus anzuerkennen, dass die Platz haben in der Erinnerungskultur. Und wir sind konfrontiert, was ich eingangs gesagt habe, was ich Staatsräson genannt habe, mit einem, ja, vielleicht autoritär, mit einer autoritären Inanspruchnahme des Holocaust-Gedenkens für ein nationales Projekt. Und jetzt würde ich, glaube ich, einfach zum Schluss nochmal einen Satz aus unserem Nachwort zitieren. Das war sozusagen unser Fazit oder vielleicht auch zwei Sätze. Also der eine wäre, Rosbergs Vorschlag scheint geeignet zu sein, eine Art Rahmen für den Prozess der Diversifizierung von Erinnerungskultur und Politik abzugeben oder zumindest im Sinne einer ethischen Prämisse als Orientierung zu dienen, wobei mit nicht nur Empathie und Solidarität statt Konkurrenz als Maßstab gelten, sondern auch Differenzierung statt Gleichsetzung. Und das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg von der Diskussion, aber wir haben also das Nachwort geschrieben und wir haben auch ein Interview noch mit Rosberg geführt, das ist sozusagen dem Buch vorangestellt. Und wir haben ihn gefragt, das war auch noch ein bisschen unter dem Eindruck der Corona-Pandemie und dieser Querdenken-Demos, und das wisst ihr bestimmt auch alle noch, mit diesem, dass die Leute sich teilweise so einen gelben Stern angeheftet haben. und tatsächlich sich ja suggeriert haben oder inszeniert haben, dass die jetzt quasi, also ich war auf so einer Demo, in Berlin gab es ja diese zwei großen Demos und auf einer war ich, habe mir das so angeguckt, das war wirklich sehr erschütternd und ich habe dann so ein Gespräch mitbekommen, wie so Leute wirklich so ganz überzeugt gesagt haben, dass sie jetzt sich total intensiv mit Sophie Scholl und der Weißen Rose beschäftigt hätten und dass sie wirklich das Gefühl hätten, sie stehen in der Tradition. Ja? Und man könnte ja jetzt böswillig sagen, das ist ja auch eine multidirektionale Erinnerung. Und das haben wir Rosberg gefragt. Also wie verhält sich eigentlich dein Konzept zu solchen Verstrickungen oder zu solchen Verknüpfungen, die dann aufgemacht werden? Und dann hat er gesagt, dass er das in dem Buch, wo er meint, die multidirektionale Erinnerung, das noch nicht so viel, also er hatte das noch zu wenig auf dem Zettel und er hat aber später einen Aufsatz geschrieben, in dem er nochmal versucht, also weil wir gerade, ich habe das ja vorgelesen, wenn das jetzt eine ethische Prämisse sein soll, die zur Orientierung dient, dann muss man ja einfach gesagt gute von schlechten Formen der multidirektionalen Erinnerung unterscheiden können. Ja? Und dann hat er gesagt, in diesem Artikel, wo er das eben auch versucht, er sagt, das ist alles sehr schematisch, aber es ist vielleicht so eine Handreichung, er sagt, er macht so zwei Achsen auf. Ja? Das eine ist die Achse zwischen Gleichsetzung und Differenzierung und das andere wäre die Achse zwischen Konkurrenz und Solidarität. Ja? Und gute Formen der multidirektionalen Erinnerung sind solche, die eben differenzieren und nicht gleichsetzen und die solidarische Effekte haben und eben keine Konkurrenzeffekte. Ja, und jetzt der letzte Satz von unserem Nachwort, den zitiere ich jetzt auch nochmal. Wenn man die postkoloniale und die postmigrantische Herausforderung ernst nimmt und sich auf eine Neuverhandlung der Erinnerungskultur einlässt, stellt sich die Frage, mit welcher Haltung man sich in diese Verhandlung hineinbegibt. Auf jeden Fall gilt es, an den Besonderheiten der postnazistischen deutschen Gesellschaft und Geschichte festzuhalten, gerade auch wegen des Aufstiegs der AfD und dem völkischen Angriff auf die Erinnerungskultur. Eine Diskussion, in der die Akzeptanz des Singularitätsanspruchs als eine Art Voraussetzung oder Bedingung fungiert, von der weitere Verlauf der Verhandlung abhängt, scheint uns wenig vielversprechend zu sein. Multidirektionale Erinnerung plädiert dafür, sich derartigen Aushandlungsprozessen in empathisch-solidarischer Weise anzunähern. Das halten wir für einen guten Ausgangspunkt. Und weil ich jetzt von Singularität gesprochen habe, also Rosberg, das ist jetzt, würde ich sagen, steht jetzt gar nicht so im Zentrum von diesem Buch, aber er hat eher so eine skeptische Sicht auf Singularitätsansprüche.
Und klar, was gemeint ist damit?
Also Singularität des Holocaust. Okay. Genau. Und ich glaube, diese Skepsis leitet sich aber auch wiederum vielleicht vor allem von den USA her, ja, also von seinem Kontext. Und dass er sagt, er kennt, oder da kenne ich mich nicht aus, aber er sagt, in den USA würde das häufig wie so ein Argument fungieren, was mit so einer Hierarchisierung verbunden ist. Ja? Also das ist jetzt irgendwie wichtiger, weil singulär, deswegen kann man das andere so ein bisschen außen vor lassen. Also ich glaube, es geht ihm nicht darum, die Spezifik des Holocaust sozusagen in Frage zu stellen. Ja? Und er ist dafür aber heftig kritisiert worden. Und wenn ihm vorgeworfen wird, dass er den Holocaust relativiert, dann haben sich Leute auch sehr stark auf diese Infrage oder diese Skepsis gegenüber des Singularitätsanspruchs, also darauf sozusagen gestürzt. Ja, ich glaube, das wäre ein Punkt, also wir haben uns sehr stark in dem Nachwort, das habe ich jetzt ein bisschen ausgeklammert, wir haben uns tatsächlich sehr stark mit dem Konzept des Zivilisationsbruchs auseinandergesetzt. Der wird in diesem ersten Historikerstreit in den 80er Jahren, wird das in die Diskussion gebracht von Dandina, der sagt, der Holocaust war singulär, weil es eben ein Zivilisationsbruch war und Zivilisationsbruch meint, ganz verkürzt gesagt, es hat also auch jetzt nach der Aufklärung hat es immer Gewalt und Krieg und alles gegeben, aber der Holocaust ist insofern ein Zivilisationsbruch, weil hier grundlos getötet wird. Ja? Und weil hier also auch die Arbeitskraft von Juden, Jüdinnen kein Kriterium, also er sagt, im Grunde sind Verbrechen der Moderne häufig davon geprägt, dass es um Konflikte geht, dass es um, was weiß ich, Territorien geht im Kolonialismus, die man sozusagen sich aneignen will und dass häufig aber auch Arbeitskraft ausgenutzt wird. Und er sagt, das hat alles im Holocaust keine Rolle gespielt. Und Juden, Jüdinnen, die sich vielleicht möglicherweise darauf verlassen haben, dass ihre Arbeitskraft irgendwie sie vor dem Tod rettet, mussten die Erfahrung machen, dass das nicht so ist, ja? Dass sie einfach grundlos vernichtet werden. Dina reformuliert diese These dann ein paar Jahre später oder beziehungsweise in den Nullerjahren unter dem Eindruck der postkolonialen Konjunktur. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen. Also wir haben uns in dem Nachwort auch noch an diesem Konzept abgearbeitet. Und ich glaube, die Singularitätsthese oder unser Punkt war, dass man um dieses Zivilisationsbruch-Argument nicht rumkommt, ja? Also dass das zentral ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und dass aber, wenn man diesen Singularitätsanspruch quasi zur Voraussetzung macht, entweder du schluckst das oder nicht, und wenn du es nicht schluckst, dann brauchst du auch gar nicht mitreden, dass das in der postmigrantischen Gesellschaft irgendwie nicht funktioniert. Also wenn man sagt, es geht auch um eine Neuverhandlung, dann geht es natürlich auch darum, die Spezifik des NS, des Holocaust, immer wieder in die Diskussion einzubringen. Aber es funktioniert nicht, wenn man sagt, das müsst ihr jetzt erstmal schlucken und dann seid ihr überhaupt erst berechtigt zu sprechen. Genau, das wär's.
Aber ich würde gerne einen Kommentar gerade, weil ich habe von euch gelernt, in dieser Diskussion habe ich wirklich was gelernt, diese Diskussion des Zivilisationsbruch-These. Darüber habe ich in der Form, ich weiß gar nicht, warum das ist interessant, dass es sich gar nicht aufgedrängt hat. Ich hatte darüber nicht nachgedacht, dass ja dass das ein problematischer Begriff ist als solcher. Ne? Also weil Zivilisationsbruch halt impliziert ein ganz problematische Vorstellung von fortschrittlicher Zivilisierung. Und ihr habt nochmal, oder, darauf hingewiesen, dass das zu Recht aus einer dekolonialen, postkolonialen Perspektive problematisiert wird. Dass das sozusagen daran auch schon mitarbeitet, an diesem Zivilisationsbruchbegriff überhaupt. Und ich habe das, ich habe sozusagen dann nochmal gedacht, dass mir das nie aufgefallen ist, dass es sagt auch schon was darüber aus. Wie sozusagen, wo sozusagen oder Kulturen eigentlich die Verstrickung verdecken. So, ja, das war gar nicht die Frage, die ich stellen wollte. Aber
genau, man könnte ja, vielleicht ein Satz dazu noch, man könnte ja auch sagen, genau, der Begriff der Zivilisation an sich ist ja nicht unschuldig aus postkolonialer Perspektive. Ne? Also weil natürlich hat dieser Begriff im Kolonialismus eine ganz zentrale Rolle gespielt, wurde der Kolonialismus ja als so eine Zivilisierungsmission gesehen. Und ich finde interessant, also was ich gerade meinte, dass dann Dina das dann 2007, glaube ich, in dem Buch Gegenläufige Gedächtnisse dann nochmal zurückgeht zu dieser These und unter dem Eindruck von dieser postkolonialen Wende. Und der kommt dann auch ganz zentral, was du gerade schon genannt hattest, in dem Buch Gegenläufige Gedächtnisse. Und das finde ich wirklich das habe ich in diesem Buch gelernt. Also er kommt auf den 8. Mai 1945 zu sprechen, ja, und sagt, das war Befreiung vom Faschismus und gleichzeitig gibt es dieses Kolonialmassaker in Algerien, weil die Leute auf die Straße gehen und sozusagen die Befreiung vom Faschismus feiern und aber auch Fahnen mit sich führen der algerischen Nationalbewegung. Und dann werden sie kommt es halt über Tage zu heftigen Kolonialmassakern in Algerien. Und das hat deswegen gesagt, Dina, lass diese Gedächtnisse auseinandergehen. Ja? Und diese Reformulierung der Zivilisationsbruchthese in dem Buch ist insofern nochmal interessant, weil er dann irgendwann sich die Frage stellt, ist es vielleicht eine eurozentrische sozusagen Perspektive, die er da einnimmt? Also das stellt er sozusagen selbstkritisch in den Raum. Und er gibt eine unbefriedigende Antwort, weil er sagt, ja, wahrscheinlich ist es eine eurozentrische Perspektive, und er macht dann am Ende so ein ganz schräges Argument, dass er sagt, dass es im Grunde einem westlichen Denken vorbehalten bleibt, den Holocaust als Zivilisationsbruch überhaupt zu erkennen, weil wenn man, und dann bezieht er sich auf den Islam, ja, also wenn man sozusagen noch nicht die Säkularisierung vollzogen hat, also wenn Gott immer noch auf seinem Thron sitzt, dann würde man das gar nicht, also dann hat man gar nicht die Befähigung, den Holocaust als Zivilisationsbruch zu sehen. Also insofern stellt er die Frage, selbstkritisch, ist es eigentlich eine eurozentrische Perspektive, und am Ende sagt er sowas wie, ja, ist es, sorry.
Wie machen wir das mit dem Mikrofon? So. Okay, wir machen das so. Ja, vielen Dank. Nur also für alle, genau, wir haben jetzt so, wir sind wahrscheinlich so eine halbe Stunde oder so eine gute dabei, vielleicht ein bisschen länger. Wir reden jetzt hier noch so ein bisschen auf diesem Podium und dann gibt es aber gleich auch eine, vielleicht eine kurze Pause. Ihr könnt schon auch Fragen, wenn ihr schon welche habt, auch an Sarah geben oder gleich gerne welche stellen. Aber so ein paar Fragen haben Jasmin und ich auch mitgebracht und die, genau, wir labern jetzt noch oder reden noch so ein bisschen hier auf dem Podium, aber ihr könnt euch gerne gleich auch mit einbringen. Und ich habe eine Frage, die ein bisschen, glaube ich, an das anschließt, mit dem du geendet hast. Ich würde unsere allererste Frage springen, nämlich die Frage nach der Provinzialisierung Deutschlands oder des deutschsprachigen Diskurses. Das ist so ein Begriff, der jetzt vor allem vielleicht in den gegenwärtigen Gedenkkulturen oder so oder in den letzten, vielleicht in dem letzten Jahr sozusagen aufgekommen ist, dass wir das vielleicht beobachten können, gerade in internationalen Kontexten, wo das, was wir jetzt vielleicht als postkoloniale Wende besprochen haben, noch vielleicht sehr viel stärker durchdrungen ist, die vielleicht auch viele Überschneidungen in Wissenschaft oder künstlerischen Bereich haben, dass sozusagen der Vorwurf auch gerade in die Nachwirkung des 7. Oktober 23 und die sozusagen die politischen Auseinandersetzungen danach vielfach herangetragen wird, Deutschland ist eigentlich provinzialisiert, ist nur auf sich selber fokussiert in der Vorstellung von Gedenken, die sozusagen da passieren und es nimmt eben sozusagen diese Prozesse, die du vielleicht eben so ein bisschen angedeutet hast von sowas wie einem autoritären Modus, ja, die sind schon eigentlich verabsolutiert und ist so ein kleines Universum für sich, was nicht erkennen kann, dass also die Bedeutung von kolonialen Verbrechen nicht erkennen kann, dass nicht sozusagen eben all diese der Multiperspektivität und der den verschiedenen Perspektiven nicht gerecht werden kann. Und wir haben uns gefragt, wie können wir ist dieses Argument der Provinzialität, ja, wie verhält sich das zu dem, was du vielleicht auch gerade gesagt hast, zur Spezifität des Holocaust? Also wirkt ein bisschen wie eine Infragestellung sozusagen, also ist das spezifische Umfeld, was wir vielleicht beobachten können in Deutschland oder im deutschen Diskurs, können wir das einfach sagen, okay, das ist einfach das Spezifische an der Art und Weise, wie der Holocaust eben auch zu erinnern ist, oder ist es oder lässt sich das einfach in so einen Abwehrkampf, in diese autoritäre Geste von diese Form des Erinnerns, die den deutschen Staat auch sozusagen wiederherstellt, abkapseln. Das war eine Frage, die wir uns so gestellt haben. Also wie würdest du auf diesen Vorwurf reagieren, der Provinzialität des deutschen Gedenkens, der gerade irgendwie im letzten Jahr sozusagen ein bisschen virulent geworden ist, gerade in der Debatte? Ist jetzt sind jetzt verschiedene Fragen gewesen, die ich so ein bisschen gesammelt habe, aber vielleicht kannst du mit irgendwas davon was anfangen.
Ja, also ich habe das so wahrgenommen, dass es auch dieser Begriff der Provinzialität, dass es auch während der Memme-Debatte so aufgekommen ist. Und Leute kritisieren das ja, diesen Provinzialitätsvorwurf, indem sie sagen, es würde gesagt, das Holocaust-Gedenken an sich sei provinziell. Und ich glaube, das ist nicht der Punkt. Und ich glaube, das haben auch die Leute, die sozusagen diesen Begriff benutzt haben, so auch nicht gemeint, sondern... Also nochmal zu Membe, ne? Also der Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, hat mal so ein Interview gegeben im Deutschlandfunk, glaube ich, und hat gesagt, der Holocaust, also das Gedenken an Auschwitz gehört zur deutschen Identität. Und ich weiß jetzt den Wortlaut nicht mehr, aber er hat sowas gesagt wie, und das müssen ausländische Wissenschaftler akzeptieren. So, ja. Und ich habe das Gefühl, dass das eher was ist, wo diese Kritik der Provinzialisierung also irgendwas trifft, also diese Verknüpfung von deutscher Identität und Auschwitz-Gedenken, von Erinnerungsüberlegenheit vielleicht. Und vielleicht noch ein Beispiel, das fand ich jetzt wirklich frappierend. Ich weiß nicht, vor 2 Wochen oder so wurde ja diese Bundestagsresolution Antisemitismus und Schutz des jüdischen Lebens verabschiedet. Und also wenn man sich diese Debatte anguckt, man kann die ja im Internet sich angucken, und der erste Redner, ein SPD-Politiker, ich habe den Namen jetzt vergessen, der geht ans Rednerpult im Bundestag und der erste Satz, den er sagt, ist, Deutschland ist erst dann richtig bei sich, wenn Juden und Jüdinnen sich in Deutschland sicher fühlen. So, und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ist Provinzialität auch das falsche Wort. Ich habe das auch mal in einem Text benutzt und da habe ich auch ganz viel Kritik für eingefahren müssen, also an mir anhören müssen. Aber ich finde dieses, also es geht am Ende vor allem um Deutschland, ja, also abgesehen davon, dass ich diesen Satz eine wahnsinnige Anmaßung finde, ja, also dass sozusagen Deutschland kommt zu sich, wenn Juden sich hier sicher fühlen. Aber es geht irgendwie um diese Verschränkung. Also der Vorwurf in diesem zweiten Historikerstreit an postkoloniale Leute ist ja, dass sie sagen, hier würde von links jetzt der Holocaust relativiert und hier versuchen Linke, also ganz analog zu dem ersten Historikerstreit, Linke versuchen wieder einen positiven Bezug zu ihrer Nation herzustellen. So wie das in den 80ern auch war. Und das finde ich wirklich so ein bisschen verrückt, weil ich so das Gefühl habe, dass ignoriert einfach völlig den Kontext, weil es ja nicht darum geht zu sagen, man will jetzt wieder irgendwie diesen NS, diese 12 Jahre so rausstreichen, sondern Rosberg hat das mal gesagt in einem Interview oder in einem Text, eigentlich geht es ja um die Ausweitung von Verantwortung. Ja? Und ich glaube, dass diese, und ich würde glaube ich dem entgegenhalten, wenn gesagt wird, jetzt kommen so linke Postkoloniale und wollen wir dann einen positiven Bezug zur Nation herstellen, ich finde eigentlich viel interessanter, wie über das Auschwitz-Gedenken eigentlich wieder so eine positive nationale Identität oder so ein Bezugspunkt hergestellt wird. Und da würde ich sagen, das ist, so würde ich diesen Begriff der Provinzialität verstehen.
Ich mache noch so eine ganz kleine Ergänzung. Vielen Dank. Ich habe mir es dabei so sehr Max Czollek irgendwie so in den Kopf gekommen, ne? Das Versöhnungstheater ist, oder in Bezug auf das Gedächtnistheater, was ja auch schon aus den 90ern Begriff ist. Aber du hast eben in deinem Beitrag oder in deinem Input, glaube ich, was angesprochen, was ich super spannend finde, diese Frage der Verstaatlichung. Ja, also wir sind jetzt irgendwie in einem aktivistischen Raum, ja, wo es um zivilgesellschaftliche Formen des Erinnerns eigentlich eher geht oder kleine Grassroots-Form der Begegnung, der Erinnerung und der Bewegung. Und vielleicht ist das eine größere oder allgemeinere Frage, die wir uns auch sozusagen stellen müssen oder die überhaupt für diesen Diskurs interessant ist. Was passiert überhaupt mit Erinnerungen, wenn es verstaatlicht wird sozusagen? Ja, gibt es eine gute Weise, wie das zu tun? Oder ist das, was wir sehen, nach Kohl und so weiter und so fort, ist das eine notwendige Folge? Ja. Oder gibt es ein staatlich initiiertes sozusagen Gedenken, was nicht diese Vereinnahmungsgeste macht? Und wenn es das gäbe, wäre das vielleicht auch offen für Multidirektionalität? Ja? Wenn eines da ist, was nicht sofort die Erinnerung nutzt, um Deutschstein wiederherzustellen oder Deutschland. Aber es ist so eine ganz interessante Spannung, finde ich, die du aufgemacht hast, diese Bewegung hin zu so einem verstaatlichen Gedenken. Und wie können wir vielleicht unsere Gedenkpraktiken oder so auch davon distanzieren, ohne den Gegenstand des Gedenkens dabei auszulöschen oder weniger zentral werden zu lassen. Das fand ich jetzt ganz spannend, was du da, also diesen Prozess nach Kohl und so aufzumachen. Gibt es da, bei Rothbard gibt es da nicht so einen richtigen, gibt es da einen Unterschied zwischen so staatliches Gedenken oder Erinnern und zivilgesellschaftliche Gruppen oder weißt du, spielt das in einem Buch eine Rolle, wer gedenkt, welche Gruppen, Institutionen, Initiativen?
Gute Frage. Also vielleicht gibt es das insofern, als er ja mit diesem Beispiel einsteigt, mit diesem Holocaust-Museum in den USA. Aber ich glaube, dass jetzt so systematisch eher die Rolle des Staates in sowas wie Erinnerungspolitik oder Gedenkkultur, dass er sich das systematisch angucken würde, das macht er, glaube ich, nicht. Ja? Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es, aber dafür kenne ich mich auch zu wenig aus, also ob es so eine analoge Bewegung in den USA gibt, so wie hier die Verstaatlichung des Gedenkens in der Berliner Republik, das weiß ich nicht so genau. Ich finde vielleicht noch wichtig zu sagen, also weil du das angesprochen hast, ne, mit Max Scholleck und Erinnerungstheater.
Ich glaube, es gibt das. Was? Es gibt das in den Indigenous People Kämpfen ganz stark, wenn dann zum Beispiel, wird ganz viel darüber diskutiert, wie werden jetzt die Zeichensysteme, keine Ahnung, von einem bestimmten Indigenous People irgendwie, vielleicht ein Pfeil, keine Ahnung, mit dem irgendwie ein Vertrag darüber geschlossen wurde, dass die Territorien ihnen gehören und dass sie die irgendwie bewirtschaften können, weil halt einfach sozusagen diese Verstaatlichung, also wirklich im strengen Sinn des Wortes stattgefunden hat, wie die dann ausgestellt werden in den regionalen Museen und so weiter. Das ist ist auch total interessant, die Leute, die dazu arbeiten. Das gibt es schon. Aber ja.
Okay, also ich glaube, auf jeden Fall spielt es in dem Buch jetzt nicht so eine Rolle.
Nee,
also
aber das ist interessant, das fällt mir jetzt gerade ein.
Ja, voll. Ja. Genau, was ich noch sagen wollte, dass nochmal zu der Verstaatlichung oder vielleicht auch zu dieser, Mohammed Amjahid hat das mal so genannt, eben diesen Begriff der Erinnerungsüberlegenheit. Ich fand den eigentlich so, der ist natürlich polemisch, aber ich fand den irgendwie auch ganz gut. Es gab mal so einen Text von Jens Christian Wagner, der lange der Gedenkstättenleiter von Mittelbau Dora war, der Gedenkstätte. Und jetzt ist der, glaube ich, ich weiß leider nicht so genau, irgendwie der Vorsitzende der niedersächsischen Gedenkstätten oder irgendwas. Jedenfalls hat der mal, ist aber auch schon länger her, hat der mal so einen Text geschrieben. Und da ging es nämlich genau um diese Frage, wie sich Erinnerungen in Deutschland, also das hängt ja auch mit der Verstaatlichung zusammen, wie sich das gewandelt hat, also wie man über Erinnerungen plötzlich kulturelles Kapital akkumulieren kann. Ja? Und der hat mal sowas gesagt, wie in diesem Aufsatz, dass jetzt im Grunde jedes kleine Dorf händeringend nach irgendwelchen NS-Spuren sucht, um auch noch eine Gedenkstätte zu haben, weil das irgendwie gerade wichtig ist. Ja? Man muss das irgendwie haben. Das ist natürlich auch so ein bisschen zynisch. Aber ich glaube, dass es trotzdem auch etwas, ja, eine Entwicklung auf den Punkt bringt, wie man sich dazu verhält, jetzt in, weiß ich nicht, linken aktivistischen Kreisen. Das ist natürlich super schwierig. So, ne? Und das meinte ich ja vorhin auch. Also natürlich gilt es ja auch, so Errungenschaften zu verteidigen, wenn jetzt die AfD die ganze Zeit vom Fliegenschiss spricht oder so. Ja? Und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, diese Selbstgefälligkeit in so einer staatlichen Gedenkindustrie, die kann es ja irgendwie auch nicht sein. So, da muss man irgendwie auch so Stachel bleiben, finde ich. Aber wie das dann konkret aussieht, das ist, glaube ich, ziemlich kompliziert. Und ich finde, Max Scholleck, weil du das genannt hast, der Erinnerungstheater, ich finde das eigentlich so einen ganz guten Move, den er da gemacht hat. Also er bezieht sich da auch auf einen jüdischen Soziologen, der das in den 90er Jahren schon mal, also tatsächlich auch unter dem Eindruck damals schon, also relativ früh, Berliner Republik, was wir heute Verstaatlichung des Gedenkens nennen, und Erinnerungstheater, also wie Max Scholleck das dann ausbuchstabiert, heißt eigentlich, dass Juden, Jüdinnen eine symbolische Position in diesen Debatten haben. Ja? Und die symbolische Position, die Juden, Jüdinnen haben, ist, glaube ich, genau das, was dieser SPD-Politiker sagt, Deutschland ist erst wieder dann ganz bei sich, wenn Juden sich hier sicher fühlen. Und das, ich glaube, das ist das, was Max Scholleck als Erinnerungstheater bezeichnet.
Ja, ich meine, das haben wir jetzt gar nicht so explizit gesagt, aber im Grunde ist es, ich denke, wir müssen eigentlich diese Debatte, die um sowas wie multidirektionale Erinnerung sich rankt, eigentlich nochmal aktivistisch sozusagen strapazieren. So, ja? Und das ist nicht das, was Rothberg sozusagen so auf dem Schirm hat. Das ist ein ganz klar akademisches und darin auch sehr strategisches Buch. Aber sozusagen für uns ist die Frage, die uns sozusagen ein bisschen umgetrieben hat, können wir das uns so ein bisschen aneignen, so ein Begriff, und uns damit sozusagen vielleicht ein paar Praktiken finden, die uns aus diesen Lähmungen oder so herausbringen, in die wir manchmal geraten. Und von denen ich erwarte, dass sie mehr werden, wenn wir dann plötzlich feststellen, dass wir nicht mehr genau wissen, wie wir zusammenarbeiten können, wie wir Kämpfe wirklich verbinden können und so. Und ich meine, wir könnten auch gleich, ich denke, das ist für die anschließende Diskussion, kollektive Diskussion, vielleicht auch einfach ein wichtiger Punkt, so, wo betrifft uns das eigentlich und wo haben wir das Gefühl, wir laufen halt einfach in, verheddern uns und werden irgendwie bewegungsunfähig sozusagen, ja. Aber ich wollte nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Wir hatten uns das ist ja, wenn man, das haben wir jetzt auch schon mal gesagt, das ist ja im Einzelnen dann ziemlich kompliziert. Was kann denn das denn sein, multidirektionale Erinnerung? Und anspruchsvoll. Und diese sozusagen Heuristik, die du angedeutet hast, die macht das auch jetzt nicht total einfach. Okay, wir versuchen sozusagen nicht gleich zu, gleich zu schalten, wie heißt das, gleich, gleichsetzen, danke, gleichzusetzen, sondern zu differenzieren und eher solidarisch als in Konkurrenz sozusagen zu denken. Und es ist irgendwie eine Heuristik, aber wie kann das eigentlich im Einzelnen funktionieren? Und jetzt sind wir diese Woche, ich habe einfach sozusagen mich gefragt, wo begegnen mir eigentlich sozusagen Szenen, ja? Und dann ist mir uns allen eigentlich ein so ein Fall, ein Ding sozusagen zugestoßen, ein Ereignis, Medienereignis. Es gibt aber eigentlich, glaube ich, Hunderte täglich im Moment. Und wir sind sozusagen, wir haben so ein Foto bekommen, von dem wir eigentlich nicht genau wissen, wo es herkommt. Es soll sich um ein Foto handeln von Stolpersteinen, die in Rom verlegt seien. Und wenn man sich dieses Foto etwas genauer angeguckt hat, dann wurde klar von der Materialität her, dass es sich nicht um Stolpersteine als solches handeln kann. Also es können jetzt nicht sozusagen so verlegte Steine im Boden sein, sondern es sind wahrscheinlich sowas wie Aufkleber oder so. Und diese Stolpersteine, die vielleicht in Rom, aber ich glaube, das hat dann Presseberichte, konnten wir das verifizieren. Da sind Namen drauf, das auch, konnte man auch verifizieren, von Ärzten und Journalisten, die in Gaza seit dem 7.10.23 getötet wurden oder gestorben sind. Also männliche Tote, die Personen öffentlichen palästinensischen Lebens gewesen sind. Diese Stolpersteine finden sich dann also als so eine vielleicht Guerilla-Aktion oder so. So könnte man es vielleicht versuchen zu beschreiben, aber ich bin auch nicht sicher, wie man es beschreiben soll. Ich kämpfe auch da ein bisschen darum, wie kann man das eigentlich beschreiben. Was ist das für eine Gedenkpolitik? Weil gleichzeitig gibt es Presseberichte darüber, dass es dass Stolpersteine, also die sozusagen Institutionen der Stolpersteine zerstört worden sind in italienischen Städten, unter anderem Rom auch in anderen italienischen Städten. Also gemeint dann diejenigen, die von diesem Künstler sozusagen als Institutionen des Gedenkens für im Nationalsozialismus verfolgte Personen, die an konkreten Orten gelebt haben und dann vertrieben worden sind und getötet worden sind, der Namen und Daten an den Orten, an denen sie vertrieben worden sind, sozusagen dann markiert werden. So kennen wir die Stolpersteine. Und sie sind, das wissen, glaube ich, gar nicht unbedingt alle, nicht nur für jüdische Menschen, sondern für alle, die im Nationalsozialismus eigentlich verfolgt worden sind. Okay, also was ist das eigentlich für eine Gedenkpraxis? Wie geht man da aus, also kann man da mit einem Konzept von multidirektionaler Erinnerung dran gehen oder nicht? Ja? Jedenfalls unterscheiden die sich wirklich radikal ich denke, also es hätte auch ein Internet-Meme sein können, so, ne? Aber ich glaube es ist nicht, ich glaube es gibt wirklich solche Aufkleber, aber ich meine, das ist interessant, weil er im ersten Moment wusste ich nicht mal, ob es KI generiert ist, so ungefähr, ja? Aber ich glaube nicht. Also wie wollen wir das, wie können wir sowas verstehen?
Ja, also erstmal ist es ja, glaube ich, egal, ob das ein Meme ist oder nicht, ne? Weil
ja.
Also die Frage steht ja im Raum und sie steht ja auch schon länger im Raum und ich finde, ich mache jetzt so einen kleinen Bogen und komme dann gleich darauf zurück, weil tatsächlich habe ich ja vorhin gesagt, dass Wasberg nochmal so einen Artikel nachgeschoben hat, wo er dann dieses Schema entwickelt hat mit diesen zwei Achsen und so und der Artikel heißt From Warsaw to Gaza. Und das ist ja auch relativ aktuell, diese Rede da von Mascha Gessen vor ein paar Monaten, die ja auch genau diese Verknüpfung hergestellt hat. Was ich erstmal interessant finde und was Wasberg in diesem Text macht, dass er sagt, diese Verknüpfung hat eine total lange Geschichte. So, ne? Also es geht ja dann vielleicht auch darum, über so eine Historizität oder so eine Geschichtlichkeit von so einer Verknüpfung. Also vielleicht hilft einem das jetzt nicht konkret, aber ich finde das nochmal ganz interessant zu sagen, das hat einfach eine lange Geschichte und er kommt zum Beispiel zum Artikel, das wusste ich auch nicht, dass Marguerite Duras in den 60er Jahren, also eine französische Schriftstellerin, genau diese Verknüpfung hergestellt hat. Ja, also ein Bild genommen hat mit einem ikonischen Bild aus dem Warschauer Ghetto und daneben gestellt ein Bild von zwei algerischen, ich glaube Arbeitern, die in irgendeinem Lager inhaftiert waren und diese Verknüpfung dann herstellt. Ja. Erstmal hat das, glaube ich, eine total lange Geschichte. Und bei diesen Stolpersteinen finde ich, das hast du ja selber schon gesagt, aber es finde ich auch nochmal wichtig, das zu betonen, weil ich das auch lange nicht wusste. Also meines Wissens fing das an, dass es vor allem jüdische Personen waren und dann wurde das aber ausgeweitet auf andere Opfergruppen. Es gibt in Berlin inzwischen auch vielleicht auch in anderen Städten Stolpersteine von schwarzen Leuten, die im NS verfolgt wurden. Also ich hatte lange gedacht, das ist sozusagen, also nur jüdische Leute, aber vielleicht war es auch von Anfang an schon so.
Ich glaube, er fing an mit Verfolgung von Sinti und Roma
in Köln. Okay. Jedenfalls, genau, finde ich das nochmal wichtig zu sagen, dass das verschiedene Opfergruppen sind. So, jetzt fangen Leute an, sich das zu nehmen und da irgendwelche Namen von palästinensischen Leuten draufzuschreiben, die jetzt in Gaza umgekommen sind. Jetzt könnte man, wenn man Rosberg nimmt, könnte man sagen, also Stolperstein, auch wenn es verschiedene Opfergruppen sind, ist eindeutig NS. Das ist der Bezug. Ja? Jetzt könnte man sagen, wenn ich mir das jetzt nehme und da Leute aus Gaza, dann ist das Gleichsetzung. So. Also schlechte multidirektionale Erinnerung. Ja? Und ob uns das jetzt wirklich weiterhilft, weiß ich gerade auch nicht so genau. Also weil ich glaube, und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, warum Rosberg auch diesen Text schreibt, von Warsaw to Gaza, dass er sagt, das ist im Grunde, und das erleben wir ja gerade, also wenn man sich mit multidirektionaler Erinnerung beschäftigt, und dann hat er in seinem Buch, ja, diese ganzen Verknüpfungen von Kolonialgeschichte und algerischer Kolonialkrieg und NS, da ist man noch so relativ auf der sicheren Seite, aber die größte Herausforderung für uns aktuell und ja auch schon länger ist natürlich, wie verhält sich das jetzt zum Nahostkonflikt oder so. Ja? Und er macht das in dem Artikel, finde ich, ganz gut, dass er so auch so, da geht es auch um fotografische Arbeiten, die so ähnlich wie diese Arbeit von Marguerite Durada irgendwie funktionieren, wo so Bilder gegenübergestellt werden und dann diskutiert er die so und welche sozusagen eher differenzierend sind und welche eher gleichsetzend sind und so weiter und so fort. Ich hatte die auch im Chat gesehen, diese Stolpersteine. Also, genau, mein erster Impuls wäre zu sagen, wow, das finde ich übergriffig und anmaßend und gleichsetzend. Ja? Und gleichzeitig gibt es ja, glaube ich, gerade eine verstärkte Notwendigkeit, sozusagen auf die Situation in Gaza aufmerksam zu machen und ja, jetzt stammel ich rum und weiß auch nicht so richtig, wie ich das finden soll.
Ist nicht vielleicht die zweite Achse entscheidender? Ist es ein solidarisches Gedenken oder nicht? Also so ist es eine solidarische Arbeit und sicherlich nicht, wenn überklebt wird oder so, ja, wenn das andere Gedenken angegriffen wird, dann kann es keinesfalls produktives oder emanzipatives Potenzial haben. Wenn uns das noch unklar ist, dann können wir die Frage vielleicht auch einfach noch nicht beantworten und auch, ob so ein Akt dann irgendwie da, der steht erstmal für sich alleine.
Ja. Und man könnte ja vielleicht auch sagen, dann sollte es doch bitte auch Stolpersteine für die Opfer des 7. Oktober geben oder so. Wäre auch eine Variante. Ja.
Ist ja so ein bisschen eben vielleicht die Gedenkpolitik, die wir bei so Gruppen, die ihr ja schon zum Beispiel häufig hier hattet, Palestinian Institutes for Peace oder so haben, genau, die sozusagen vielleicht diese Art von Multidirektionalität praktizieren, die versuchen eben allen Opfergruppen zu gedenken. Ich versuche mal noch so eine Frage und vielleicht sollten wir danach eine Pause machen und dann Diskussion oder so eine, holt euch noch ein Getränk und kommt mit dem dann zum Tisch zurück, um eine Frage zu stellen oder uns sie per Zettel zu stellen. Weil du hast eben schon Kämpfe verbinden gesagt, Jasmin, und das ist ja eine große, die Solidarität, ja, ist eine große Forderung, die steckt auch in Rothbergs Konzept drin. Und eben, du hast gesagt, in der Einleitung macht er das ja auch sehr, sehr groß in diesem Interview, was ich sehr, nicht in der Einleitung, in dem Interview, was ich vorangestellt habe, das fand ich auch sehr, sehr hilfreich für das Buch. Jetzt sehen wir uns teilweise vielleicht gerade in innerlinken Kontexten damit konfrontiert, dass diese Forderung, Kämpfe zu verbinden, dazu führen kann, dass auf einmal vor allem mit Blick auf den Ox-Konflikt oder den Krieg oder den Genozid, das, wir können auch über Begriffe, die da fliegen, streiten, müssen wir aber vielleicht nicht. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Forderung um, Kämpfe zu verbinden, wenn sie auf einmal dazu führt, dass auch zum Beispiel Formen von Protest und Gedenken, die scheinbar nur mittelbar mit dem einen Kampf zu tun haben, auf einmal völlig oder auf einmal sehr stark in diesen reingezogen wird. Den CSD Bochum haben wir in diesem Jahr auch, also der wurde abgesagt, das hatte auch mittelbar mit Auseinandersetzungen im Kontext vom andauernden Krieg in Israel und Palästina zu tun. Und ich bringe sozusagen die Frage eigentlich an dich mit, wie wir oder ob wir sozusagen mit einem mit so diesem Konzept multidirektionaler Erinnerung, wie wir das navigieren können, diese Forderung, dass Kämpfe miteinander zu tun haben, zu tun haben sollten, dass wir sie verbinden müssen, dass wir miteinander solidarisch sein sollen und wie wir aber dann trotzdem in diesen Momenten differenzieren können, Abgrenzungen einziehen können oder auch nicht. Ich habe mich gefragt, ob dieses Konzept uns dabei hilfreich sein kann eigentlich, jetzt auch vielleicht mit Blick auf das, was wir gerade besprochen haben, oder ob wir das einfach im Einzelfall immer wieder herausfinden müssen, weil es gibt halt sozusagen, ich habe so diese Angst vor der, oder einerseits möchte ich dieser Forderung, Kämpfe zu verbinden, total gerne Folge leisten und andererseits gibt es dann, die andere Seite sagt zum Beispiel, das hat überhaupt nichts damit zu tun und keinem will ich mich vollständig hingeben und jetzt frage ich dich, ob du dazu einen schlauen Gedanken hast oder ob du da irgendwas mit Rothberg und der multidirektionalen Erinnerung in Verbindung siehst.
Also, ich glaube, das hatte ich ja gesagt, das haben wir dem Nachwort geschrieben und ich glaube, da würde ich auch nach wie vor dran festhalten, dass das irgendwie so eine Orientierungshilfe ist, zumindest für mich oder für uns, also für Jana und mich war das eine Orientierungshilfe, ja, also dieses Konzept. Und zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, ne, also wenn jetzt diese Stolpersteine überklebt wurden, dann wäre das unsolidarisch, wäre ich voll bei dir und dann könnte man sagen, das ist irgendwie schlecht. Da braucht man vielleicht auch das Konzept jetzt nicht zu, hätte man auch so drauf kommen können, aber egal. Ich musste dran denken, gerade an diese ganze, die letzten Jahre, also weiß ich nicht, Hanau-Gedenken und so weiter und so fort und dann diese Parole vom Hanau to Gaza, Yalla Intifada, so, ne, die dann ja irgendwie so aufploppte. Und das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie mit den Stolpersteinen, also wo ich auch, oder wo so mein erster Impuls war, das finde ich, ja, also könnte man jetzt wieder mit Rosberg sagen, da ist zu wenig Differenzierung, das ist eine Gleichsetzung, das ist eine Anmaßung und so weiter und so fort. Und gleichzeitig, wie mehr sich die Lage da zuspitzt, würde ich jetzt heute sagen, ja, und je mehr wir mit einer Regierung in Israel konfrontiert sind, die tatsächlich, also gerade sieht es ja so ein bisschen danach aus, dass das irgendwie eben auf Annexionen hinausläuft und die wahrscheinlich, oder weiß man natürlich noch nicht, aber ich würde sagen, die Gefahr ist gerade relativ groß, dass die palästinensische Bevölkerung da über kurz oder lang vertrieben wird oder so, dann würde diese Parole natürlich doch nochmal irgendwie anders vielleicht wieder Sinn machen. Also was ich sagen will, ist, dass wir natürlich erstmal anerkennen müssen, dass die Möglichkeit der Verknüpfung von Kämpfen für Leute erstmal eine sehr unterschiedliche ist. Ja? Also dass vielleicht für die Migrantifa, sage ich jetzt mal, die diese Parole geprägt hat, diese Verknüpfung unmittelbar auf der Hand liegt. Ja? Wo ich sagen würde, Moment mal, das ist aber jetzt so ein bisschen schnell geschossen. Wie gesagt, die Frage wäre, was macht man jetzt heute nach sozusagen ein paar Jahren, wo diese Parole in der Welt ist und diese Situation sich vor Ort total zuspitzt.
Okay, wir müssen. Aber man kann sich ja nicht immer aussuchen, was die Leute sagen, mit denen man trotzdem zusammenarbeiten will und muss. So, weißt du, wie ich meine? Also da kommen wir ja auch nicht raus, dass wir in einem breiten linken Kontext trotzdem, also vielleicht zusammenarbeiten werden müssen, auch mit Leuten, die dann eben die Differenzierung da an der Stelle nicht wollen.
Ja, mit Policen kommt man auf jeden Fall nicht weiter. Ne?
Ja,
also
genau.
Ich glaube, das ist auch ja ein Problem dann, ne? Wenn man dann anfängt, alle Aussagen zu policen und immer zu gucken, ob es jetzt sozusagen irgendwie in einem Kriterienkatalog standhält oder so, ja, dann klappt es nicht. So, dann muss man halt überlegen, ob man Formate findet, die das aushalten. Dass man auch daran streitet.
Oh wow, das ist ein guter Opener eigentlich, würde sagen. Vielleicht ist, wir finden jetzt heraus, dass er ein Format ist, dass es aushält, dass wir streiten oder auf jeden Fall, dass wir sprechen und Fragen austauschen. Ich würde vorschlagen, dass wir 5 Minuten in der Hoffnung, dass ihr nicht alle weglauft, dass wir vielleicht 5 Minuten uns ein Getränk holen und dann können wir auch alle kurz drüber nachdenken und ins Gespräch kommen. Also mit Zettel oder mit direkter Meldung, was euch lieber ist. Ja.